Ja, auch heute wieder der Hinweis, wer die Folien nochmal nachlesen möchte oder während der Predigt da nochmal drauf schauen, hat die Möglichkeit, das zu tun. Die bleiben auch immer eine Woche dort, also geht auch später nochmal nachzuschauen. Ja, worüber hat er am Sonntag überhaupt geredet? Die Sonntage nach Ostern beschäftigen sich mit verschiedenen Ausdrücken der Frömmigkeit. Heute, der Sonntag, heißt Rogate, betet. Und mit Gebet verbinden viele vielleicht auch das Bild von Albrecht Dürer, oder es ist ein Ausschnitt eigentlich aus diesem Bild, diese Hände. Die Form ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob man das so macht, ob man kniet oder steht. Da ist die Bibel ganz vielfältig. Und Frömmigkeit und Spiritualität haben ganz viele Ausdrucksformen. Und dass wir heute hier anwesend sind, gemeinsam Lieder singen, ist eine Form, unseren Glauben auszuleben. Und im Zusammenhang mit dieser Predigt reden wir ja auch über Rituale, die an eine Lehre, an einen Glauben gebunden sind. Und das habe ich jetzt ganz offen formuliert zunächst einmal. Denn Rituale gibt es ja natürlich auch in anderen Weltanschauungen, nicht nur bei Christen. Und wenn man den Glauben an der Pflege bestimmter Übungen festmachen möchte, dann ist das problematisch. Zum einen deswegen, weil es ja beim Glauben um eine Beziehung geht. Und zum anderen ist der Glaube auch eine innere Einstellung. Und eine Einstellung kann man, wenn überhaupt, nur indirekt feststellen, wenn der oder die Betreffende von seinen oder ihren Überzeugungen redet. Und selbst dann weiß man ja noch nichts darüber, wie es tatsächlich im Inneren des Menschen aussieht, was sich dort abspielt. Die Bergpredigt, die sich in den Kapiteln 5 bis 7 des Matthäusevangeliums befindet, beschäftigt sich mit Äußerungen der Frömmigkeit. Wir sehen hier ein Bild des Malers Cosimo Rossilli, der sich die Bergpredigt so vorgestellt hat. Und Bilder der Bergpredigt sehen unterschiedlich aus, aus welchen Epochen die stammen. Hier ist es so ein richtiges Wimmelbild, wo auch deutlich wird, es waren offensichtlich sehr viele Menschen, die dort zugehört haben. In Kapitel 6 dieser Bergpredigt lehrt Jesus seine Zuhörer über das Geben von Almosen. Oder Spenden, würden wir vielleicht heute sagen, über das Gebet und das Fasten. Dabei stellt Jesus bei allen drei Tätigkeiten richtiges und falsches Handeln gegenüber. In der Predigt heute geht es dabei um eine ganz zentrale Frömmigkeitsübung, das Beten. Und wenn ich bedenke, was ich euch in den nächsten Minuten aus dem, was Jesus zum Gebet sagt, vermitteln möchte, merke ich, dass der Begriff Frömmigkeitsübung vielleicht gar nicht so richtig passend ist. Doch lesen wir zunächst einmal den Predigttext, wie er in Matthäus 6 in den Versen 5 bis 15 zu lesen ist. Dort sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht. Zunächst setzt Jesus ganz nebenbei voraus, dass seine Zuhörer und Zuhörerinnen beten. Gebet ist eine ganz normale Herzensäußerung. Andere Autoren nennen es Atmen der Seele. Atmung ist auch ganz natürlich. So natürlich, dass wir nur dann darüber reden, wenn es Störungen damit gibt, wenn wir vielleicht keine Luft bekommen. Jesus beschäftigt sich in seiner Rede mit den Störungen des Gebets. Das ist zum Beispiel dann, wenn es keinen Dialog dabei gibt, sondern der scheinbare Dialog in Wahrheit eine Selbstdarstellung des oder der Betenden ist, also ein Monolog. Über die Form des Betens sagt Jesus wenig. Gebet ist aber nicht an irgendeine Form gebunden. Gewiss sind manche Formen hilfreicher als andere. Jesus spricht an dieser Stelle über die Haltung und den Inhalt. Und dabei beginnt er mit dem, wie es nicht sein soll. Er malt seinen Jüngern vor Augen, was Gebet sein soll, vor dem Hintergrund, wie es eben nicht sein soll. Und das scheint notwendig zu sein, denn augenscheinlich gibt es genügend Negativbeispiele. Er hat da gleich eine Personengruppe vor Augen: Heuchler, die in den Synagogen sind und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Menschen, die also das Gebet als eine Plattform zur Selbstdarstellung nutzen. Das ist Missbrauch, das ist Heuchelei, sagt Jesus. Gebet ist keine Lohnangelegenheit oder öffentliche Schaustellung. Eher ist es eine Privataudienz beim Vater, hinter verschlossener Tür. Und da zählen nicht viele Worte, nicht die Menge macht es, sondern die Haltung. Ihr sollt euch von denen distanzieren, die nur auf die Menge aus sind. Das ist die erste Lektion zum Beten. Ein Satz, nachdem Jesus das erste klargestellt hat, bevor er das Mustergebet vorstellt, lässt uns vielleicht schon stolpern. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Die Frage drängt sich auf: Wozu soll ich dann noch bitten, wenn Gott als der Adressat meines Gebets bereits um alle Bedürfnisse weiß, bevor sie ausgesprochen werden? Der Leser oder die Hörerin der Rede Jesu bekommt darauf keine direkte Antwort. Und darum behalten wir dieses Thema im Kopf bei den nächsten Überlegungen, um am Ende vielleicht darüber Klarheit zu bekommen. Das Vaterunser, wie das Gebet, das Jesus gelehrt hat, auch genannt wird, hat die Christenheit geprägt. Und die meisten christlich sozialisierten Menschen kennen es auswendig. Und das ist auch gut so. Und darum beten wir es auch besonders dann, wenn uns die Worte fehlen. Wir können all das, was uns bewegt, vertrauensvoll da hineinlegen. Es soll und es muss aber kein Ersatz dafür sein, frei zu sprechen. Doch nun wollen wir uns einmal den Aufbau dieses Gebetes ansehen. Ähnlich wie bei den 10 Geboten des Dekalogs gibt es eine Reihenfolge der Bitten. Wir sehen dort die 10 Finger und jeder Finger ist mit einer Bitte der 10 Gebote verbunden, damit man sich das auch gut merken kann. Und so sind die Hände geöffnet, die am Anfang geschlossen waren. Vielleicht könnt ihr diese beiden Bilder auch mitnehmen, um euch das mehr zu merken. Und diese 10 Sätze, die 10 Gebote, haben eine bemerkenswerte Parallele zu den Bitten des Vaterunser. Das fiel mir in der Vorbereitung auf und das möchte ich euch gern weitergeben. Zuerst und zentral geht es um Gott. Und danach folgt der Bereich zwischen mir und Gott. Und schließlich das Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Also die gleiche Reihenfolge wie die Gebote im Alten Testament. Mit der ersten Bitte tritt die Stellung Gottes ins Bewusstsein. Gott als Vater, der Gutes für mich will, der im Himmel oder wörtlich steht dort in den Himmeln ist. Eine Umschreibung dafür, dass Gott in einer anderen Sphäre wohnt. Was uns in den 10 Worten des Alten Testaments als Gebot begegnet, wird jetzt zu einer Bitte. Während der Dekalog uns mahnt, im Namen Gottes nichts zu tun, was seinem Wesen widerspricht, leitet das Vaterunser seine Beterinnen und Beter dazu an, die Heiligkeit des Namens Gottes zu erbitten und damit zum eigenen Anliegen zu machen. Manchmal, zum Beispiel am Beginn eines Gottesdienstes, sagen wir ganz bewusst im Namen des dreieinigen Gottes oder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. An anderen Stellen bleibt das zwar unausgesprochen, dass etwas in Gottes Namen getan wird, aber wir meinen es so. Und vieles, was im christlichen Kontext passierte, entheiligte aber den Namen Gottes. Ich denke, da kennt ihr genügend Beispiele dazu. Gottes Name wurde entheiligt, als zum Beispiel Waffen für Kriege gesegnet wurden. Und wenn das jetzt vielleicht als Extrembeispiel der Vergangenheit scheint, passiert eine solche Entheiligung noch immer. Zum Beispiel, wenn die Kirchen aus ungerechten Strukturen Nutzen ziehen. Und dafür will dieses Gebet uns die Augen öffnen. Wenn wir die Heiligkeit des Gottesnamens erbitten, werden wir selbst darauf achten und es in unserem Bereich erkennen. Wenn wir Gott und unseren Nächsten im Blick haben, dann bringen wir diese Bitte nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten vor. Dann werden wir uns das Reich Gottes herbeiwünschen, wie es die nächste Bitte sagt. Das Reich Gottes, was, so wie es Jesus sagte, bereits mitten unter uns ist. Und auf der anderen Seite erwarten wir es sehnsüchtig. Ein Kapitel zuvor, also auch noch in der Bergpredigt, preist Jesus die selig, die schon jetzt nach seinen Maßstäben leben. Und da, wo das noch nicht möglich ist, wo sie aber diese Werte tragen, in sich tragen und sich danach sehen, so zu leben, das sind die Menschen, die Jesus glücklich preist. Und dann kann sich dort, wo Christinnen und Christen davon geprägt sind, ein Stück Himmel auf Erden ereignen. Nichts anderes bedeutet diese Bitte. Bei der nächsten Bitte um das tägliche Brot werde ich daran erinnert. Und wir haben auch im ersten Lied darüber gesungen, dass das tägliche Brot etwas ist, wofür wir Gott danken, dass es keineswegs selbstverständlich ist. Und wir dabei auch daran denken, dass viele Menschen hungern, dass sie mangelhaft gekleidet sind und vielleicht auch kein würdiges Obdach haben. In unserem Land können viele mit dieser Bitte auch den Dank verbinden, wenn wir das alles haben. Einmal sprach ich mit jemandem, der mir sagte, wie dankbar er für seine Arbeitssituation wäre und dass er sich gut versorgt fühlt. Und er schloss seine Worte mit der Bemerkung, dass er wisse, wem er dafür zu danken hätte. Und das ist für mich ein Beispiel, wie jemand das Vaterunser praktisch lebt. Die Bitte um das tägliche Brot schließt aber gleichzeitig die Sorge um das Morgen aus. Die Dynamik des Sorgens und Vorsorgens kann einen Sog entwickeln, indem man nie weiß, wann habe ich genug vorgesorgt. Auch davon will uns Jesus befreien. Wie es im 1. Petrusbrief heißt, alle eure Sorgen werft auf ihn, also auf Jesus, denn er sorgt für euch. Die nächste Bitte, die Bitte um Versorgung, Vergebung, macht klar, dass es zu unserem Leben dazugehört, schuldig zu werden, dass andere sich an uns verfehlen. Das ist ein Grundproblem der Menschheit. Manches geschieht in böser Absicht oder in Rücksichtslosigkeit und anderes versehentlich. Oder eine gut gemeinte Tat wird als das Gegenteil empfunden. Und da hilft es im Miteinander, wenn man zunächst immer eine gute Absicht unterstellt. Auch dann, wenn es einmal anders sein sollte, dass man die Bereitschaft zur Vergebung mitbringt. Vielleicht ist das die schwierigste Lektion, die wir aus diesem Mustergebet lernen müssen. Denn im Anschluss erklärt Jesus den Sachverhalt noch einmal. Und an der einen oder anderen Stelle illustriert er die Notwendigkeit, einander zu vergeben mit einem Beispiel. Da gibt es das Gleichnis von dem Menschen, dem eine große Summe erlassen wurde und er aber die an ihm erwiesene Großzügigkeit nicht zu einer Veränderung bei ihm geführt hat und er hart blieb, als er einen ungleich kleineren Betrag zurückforderte. Wenn wir um unsere eigene Fehlbarkeit wissen, wird sich die Befreiung der göttlichen Vergebung nur dann entfalten, wenn wir sie auch anderen zugestehen, dass sie auch Vergebung brauchen. Und das geht eben nicht mit einem philosophischen Gedankengebäude. Als an Christus Glaubende wissen wir darum, dass allein durch das stellvertretende Opfer Jesu die Grundlage gelegt werden konnte, dass wir einander vergeben können, damit menschliches Miteinander funktioniert. Und das gilt im Kleinen, in den Paarbeziehungen, in den Familien, in der Gesellschaft, aber auch im Großen. In diesen Tagen gedenken wir, dass vor 81 Jahren der Krieg in Deutschland beendet wurde. Und wie wertvoll ist es zu wissen, dass wir zu unseren Nachbarländern gute Beziehungen pflegen können. Wie sehr haben wir als Land davon profitiert, dass uns die Untaten des Krieges nicht alle heimgezahlt wurden, sondern dass es nach 1945 einen Neuanfang geben durfte. Die letzte Bitte ist die Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden. Das ist etwas schwierig. Der Exeget Heinz Schürmann erinnert dabei in seiner Vaterunser-Auslegung an alttestamentliche Gebetsworte wie etwa Psalm 26, 2, wo es heißt: Erprobe mich, Herr, und durchforsche mich, prüfe mich auf Herz und Nieren. Das heißt so viel: Führe mich, o Herr, ja, führe mich ruhig in Versuchung. Du wirst sehen, ich halte Stand und bleibe treu. Das ist der Ausdruck großen Selbstvertrauens, großer Sicherheit. Wir wissen von Petrus, dass er seinen Mund zu voll nahm und der Hahn ihn daran erinnerte, dass er die sich selbst auferlegte Versuchung nicht gemeistert hatte. Darum sagt nun Jesus: Betet nicht so, seid euch nicht so sicher. Denn Jesus sieht unsere Versuchlichkeit, unsere Gefährdung durch die Versuchung weit gefährlicher und tiefer als wir vielleicht selbst. Wer im Geiste Jesu betet, hat nicht die geringste Zuversicht, in der Versuchung bestehen zu können. Darum muss er so dringend beten, dass er gar nicht erst in sie hineingeführt werde. So Heinz Schürmann. Jesus hat uns mit diesem Gebet eine Vorlage gegeben, die wir, wie es viele Christen tun, für uns übernehmen können. Wir können die einzelnen Bitten mit unseren Gedanken füllen, wie es Kinder mit einer Malvorlage tun. Und dann wird es zu einem Dialog mit Gott kommen. Und dieses Gebet bekommt jedes Mal neue Aspekte. Oder wenn wir frei beten, können wir uns an den Bitten, die hier wie ein Muster vorgestellt werden, orientieren. Als eine Art Filter für eigene Gedanken und Worte. Ich glaube, dass Jesus uns mit diesen Worten einen besonderen Schatz geben wollte. Und wahrscheinlich aus Dankbarkeit darüber haben die ersten Christen die Worte: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit hinzugefügt. Denn sie sind in den allerältesten Handschriften noch nicht enthalten. Und damit wird nochmals an den Anfang der Bitten zurückverwiesen. Wenn es unser Wunsch ist, dass Gott diese Rolle auch in meinem Leben spielt, dann dient das Gebet nicht mehr der eigenen Profilierung, sondern hat den Adressaten, also Gott, als Gegenüber im Blick. Und dann kann ich dazu sprechen: So sei es. Oder wie man es seit alten Zeiten in der Kirche sagt: Amen.